MDR Kultur. Glaubenssachen.
Zwischen Judaskuss und Liebessiegel. Über die intimste aller öffentlichen Gesten. Eine Sendung von Stefan Lüttich.
Ein Kuss kann eine ganze Welt bedeuten. Oder sie zum Einsturz bringen. Das intensive oder auch nur flüchtige Berühren der Lippen kann ein Versprechen sein. Ein Ausdruck tiefster Zuneigung und Verbundenheit. Ein Symbol für den Beginn einer neuen Lebensphase. Doch ein Kuss kann auch das Gegenteil bedeuten. Betrug, Täuschung und Verrat. Vielleicht ist keine andere Geste der menschlichen Kultur so zweideutig wie der Kuss. Der Weltöffentlichkeit wurde diese tiefe Ambivalenz bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten vor Augen geführt. Der Moment war sorgfältig inszeniert. Beim Betreten der Bühne im Kapitol wandte sich Trump seiner Frau Melania zu, um sie auf die Wange zu küssen. Doch der breite Rand ihres Hutes verhinderte die Geste. Statt eines vertrauten Moments kam es nur zu einem unbeholfenen Luftkuss, bei dem die Krempe Trumps Stirn streifte. Ein Detail, eine kleine Geste, doch sie wirkte nach. Die Szene wurde vielfach kommentiert und als Sinnbild für Distanz und Kühle innerhalb einer Beziehung gelesen, die an diesem Tag eigentlich Geschlossenheit signalisieren sollte. Durst Grünbein beschreibt diese Situation in seinem Gedicht Inauguration mit präziser Lakonie.
Misslungen war ihm nur der Kuss seiner Gattin, First Lady, die ihn, den Untoten von allen gefürchtet, mit ihrem schwarzen Witwenhut auf Abstand hielt, ungerührt.
Gerade in der Öffentlichkeit zeigt sich, wie brüchig dieses Symbol von Nähe und Einigkeit sein kann. Wo ein Kuss Verbindung stiften soll, weist sein Scheitern umso deutlicher auf Abstand, Entfremdung und Unsicherheit hin. Und gleichzeitig kann auch ein als einvernehmlicher Gestus zelebrierter Kuss niemals als eindeutiges Zeichen der ehrlichen Verbundenheit gleichberechtigter Partner gelesen werden. Ikonisch geworden ist der innige Bruderkuss von Leonid Breschnew und Erich Honecker, den sie 1979 nach Breschnews Rede zum 30. Jahrestag der Gründung der DDR austauschten. 1990 gestaltete der russische Graffiti-Künstler Dimitri Vrubel in der Berliner Eastside Gallery ein großformatiges Bild nach dem weltbekannten Pressefoto. Nicht ohne Grund trägt es den Titel »Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben«. Spontan wird man den Kuss allerdings nicht so sehr in der großen Politik, als vielmehr im Bereich des zwischenmenschlichen Lebens verorten. Und so sah auch Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, im Kuss nicht zuerst eine gesellschaftliche Konvention, sondern ein allgemein menschliches Phänomen mit tiefen Wurzeln in der frühkindlichen Entwicklung. In seinen drei Abhandlungen zur Sexualtheorie beschreibt er das sogenannte Ludeln oder Lutschen als eine Form der lustvollen Selbstberührung, die sich aus dem Saugen an der mütterlichen Brust herauslöst und unabhängig von der Nahrungsaufnahme fortsetzt.
Das Ludeln oder Lutschen, das schon beim Säugling auftritt und bis in die Jahre der Reife fortgesetzt werden oder sich durchs ganze Leben erhalten kann, besteht in einer rhythmisch wiederholten, saugenden Berührung mit dem Munde, den Lippen, wobei der Zweck der Nahrungsaufnahme ausgeschlossen ist. Das Wonnesaugen ist mit voller Aufzehrung der Aufmerksamkeit verbunden, führt entweder zum Einschlafen oder selbst zu einer motorischen Reaktion in einer Art von Orgasmus.
Bei Freud erscheint der erotische Kuss als Fortsetzung dieser frühkindlichen Lusterfahrung und damit als eine Form, in der ein zunächst an den eigenen Körper gebundenes Begehren auf einen anderen übergeht und so zum Ausdruck eines sexuellen Impulses wird. Er deutet den Kuss damit als allgemein menschliche Regung und als Ausdruck eines triebhaften Musters. So sehr diese Vorstellung auf den ersten Blick einleuchten mag, sie ist nicht unumstritten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren darüber, ob der Kuss zwischen erwachsenen Personen wirklich eine biologische Konstante ist, die zum Leben aller Menschen dazugehört, oder ob er sich erst allmählich, ausgehend vom indischen Subkontinent, verbreitet habe. Die dänischen Wissenschaftler Troels Pank Arbøl und Sophie Lund Rasmussen fassen zusammen.
Die Quellen zeigen, dass der Kuss, ob sexuell, familiär oder freundschaftlich, bereits im späten 3. Jahrtausend vor Christus alltäglich war. Der romantisch-sexuelle Kuss war also kein rein indisches Phänomen ab 1500 vor Christus, sondern schon viel früher und in mehreren Regionen bekannt. Die Vorstellung eines singulären Ursprungs lässt sich schwer aufrechterhalten. Obwohl manche Kulturen diesen Kuss möglicherweise nicht praktizierten, war er wohl den meisten alten Gesellschaften bekannt, was auf eine nahezu universelle Verbreitung hindeutet. Der Nachweis stammt aus komplexen staatlichen Gesellschaften. Unklar bleibt, ob dies auch für weniger entwickelte Gemeinschaften galt.
Wie dem auch sei, natürlich findet sich der Kuss mit all seinen Aspekten auch in der biblischen Überlieferung. Die hebräische Bibel versteht ihn zunächst und vor allem als Zeichen der Zuneigung, Verbundenheit und Liebe zwischen Menschen. Dabei steht nicht zuerst seine erotische Dimension im Vordergrund. Auch unter Männern oder Frauen kann der Kuss zur Begrüßung, zum Abschied oder in familiären Beziehungen ein Ausdruck von Nähe sein. In der Vater-Sohn-Beziehung zwischen Isaak und Jakob wird ein Kuss sogar zum Schlüsselmoment.
Und Isaak, sein Vater, sprach zu ihm: Komm her und küsse mich, mein Sohn. Jakob trat hinzu und küsste ihn. Da roch er den Geruch seiner Kleider und segnete ihn und sprach: Siehe, der Geruch meines Sohnes ist wie ein Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat.
Dass es sich bei dem Sohn, der seinen Vater küsst, gar nicht um den geliebten Esau, sondern den verkleideten Jakob handelt, und dass Isaak hier das Opfer einer Intrige wird, zeigt schon im ersten Buch der Heiligen Schrift die Doppeldeutigkeit dieser Geste. Auch im gesellschaftlichen Miteinander kennt die hebräische Bibel den Kuss als Ausdruck sozialer Ordnung. Hier ist er oft mehr als nur ein Ausdruck von echter oder vorgetäuschter Nähe. Vor allem zwischen ungleichen Partnern kann er auch eine formelle Geste darstellen. Wer eine höhergestellte Person küsst, zeigt Ehrerbietung und Respekt. Umgekehrt wirkt ein Kuss von oben herab als Ausdruck von Wohlwollen und Zuwendung. Im religiösen Kontext hingegen begegnen die biblischen Schriften Israels dem Kuss mit großer Skepsis. Nach Herausbildung von Monotheismus und Bilderverbot wurde das Küssen von Kultbildern, wie es in religiösen Riten der benachbarten Kulturen verbreitet war, als unvereinbar mit der Verehrung des einen Gottes verstanden und scharf verurteilt. Das Neue Testament hat hier weniger Berührungsängste. Im Gegenteil. Der Austausch des Philema Hagion, des heiligen Kusses, wird in den Briefen, die der Apostel Paulus an die von ihm gegründeten Gemeinden schreibt, beinahe zur Pflicht. So schließt etwa der 1. Korintherbrief:
Es grüßen euch alle Brüder und Schwestern. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss.
In diesen Formulierungen spiegelt sich vermutlich schon eine liturgische Praxis der frühen Christen, die im Rahmen ihrer Hausgottesdienste als Zeichen der Versöhnung vor dem gemeinsamen Empfang der Eucharistie fest verankert war. Vor dem Hintergrund der griechisch-römischen Antike stellt dieses Küssen über alle sozialen Schranken hinweg eine echte Revolution dar. Denn neben vielfältigen erotischen Bedeutungsebenen war der Kuss im Rom der frühen Kaiserzeit vor allem ein Zeichen sozialer Unterordnung. Der klassische Philologe Donald Lateiner schreibt:
Vorgesetzte küssten ihre Untergebenen, Kaiser bevorzugte Untertanen, Patrone ihre Klienten. Ein Küssen nach unten. Kaiser Tiberius soll angeblich ein Gesetz erlassen haben, das den Austausch von Küssen unter bloß Bekannten verbot. Während der Regierungszeit von Claudius brach eine Epidemie von Bartmykose unter der römischen männlichen Oberschicht aus. Diese Form einer ansteckenden Ringelflechte wird durch einen Pilz übertragen, der menschliche Bärte befällt. Die Römer wussten nicht, wie sich diese Krankheit verbreitete, aber sie ahnten es.
Für die Christen war der heilige Kuss deshalb das Zeichen für eine neue Form von Gemeinschaft. Männer und Frauen, Freie und Sklaven, Menschen ganz unterschiedlicher ethnischer oder sozialer Herkunft begegneten sich in dieser Geste auf Augenhöhe. Der Kuss wurde zum sichtbaren Ausdruck einer alternativen Sozialordnung, die sich nicht durch Macht oder Stand definierte, sondern durch die Zugehörigkeit zum Leib Christi. Schon in der Antike hat sich der Friedenskuss dann sowohl in der ostkirchlichen als auch der lateinischen Tradition als fester Teil der christlichen Messliturgie etabliert. Die Wissenschaft geht davon aus, dass er in der Liturgie des Abendlandes noch bis in das hohe Mittelalter hinein als wirklicher Lippenkuss ausgetauscht wurde. Allerdings nicht mehr zwischen den Geschlechtern. Männer und Frauen hatten ohnehin ihre getrennten Bereiche im Gottesdienstraum. Nach und nach wurde der Austausch des Friedenskusses allerdings immer mehr stilisiert und schließlich nur noch diskret angedeutet. In diesem Zusammenhang verbreitet sich seit dem 13. Jahrhundert der Brauch, den liturgischen Kuss mit Hilfe einer sogenannten Pax-Tafel weiterzugeben. Darunter versteht man eine zuweilen reich verzierte, mit dem Bild Christi oder anderer Heiliger und oft auch mit Reliquien versehene Platte, die während des Gottesdienstes von Person zu Person weitergereicht wurde. Die Gläubigen küssen nacheinander diese Pax, lateinisch für Frieden, anstatt einander direkt zu küssen. Im späten Mittelalter wird der Kommunionempfang wegen der übertriebenen Ehrfurcht vor der eucharistischen Gegenwart Christi und der verbreiteten Angst, die Kommunion unwürdig zu empfangen, immer seltener. Gleichzeitig bekommt der stark formalisierte, geradezu entkörperlichte Friedenskuss neben dem Küssen anderer Sakralgegenstände wie Reliquien oder liturgischer Gefäße eine immer größere Bedeutung für die Verbindung der Gläubigen mit der göttlichen Gegenwart. Dies mag ein Grund für die Polemik sein, mit der sich Martin Luther gegen diese liturgische Gepflogenheit wendet.
Danach haben sie uns die eine Gestalt des Weins gar genommen. In derselben Weise möchten sie uns auch die andere Gestalt nehmen und die leere Monstranz als ein Heiltum zu küssen geben, um zuletzt alles, was Christus eingesetzt hat, aufzuheben.
Wohl vor dem Hintergrund der zeitgenössischen Moralvorstellungen konnte sich der Reformator aber auch nicht dazu durchringen, den heiligen Kuss des Paulus als Zeichen der Gemeinschaft der Getauften wiederzubeleben, sondern belässt es bei dem Friedenswunsch, den der Liturge der Gemeinde zusagt. Im Hinblick auf die Symbolik und Deutung des Kusses nimmt ein Buch der Bibel eine ganz besondere Stellung ein, das Hohelied der Liebe. Der christliche Kanon ordnet es unter die Weisheitsbücher ein. Es besteht aus einer Sammlung sinnlicher Liebesgedichte, die als Dialoge zwischen den Liebenden gestaltet sind. Innerhalb des biblischen Kanons hebt sich das Hohelied nicht nur wegen seiner weltlich-erotischen Sprache deutlich ab, sondern auch, weil es auf den ersten Blick weder religiöse Gebote noch historische Erzählungen enthält, sondern sich ganz dem Thema der Liebe und der sinnlichen Sehnsucht widmet. Schon der programmatische Beginn macht den Kuss zum zentralen Motiv des gesamten Werkes.
Er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes. Ja, deine Liebe ist köstlicher als Wein.
Diese programmatische Eröffnung findet ihre Entsprechung in einer Vielzahl weiterer Passagen, die sowohl die Lippen der Geliebten als auch die des Liebhabers mit farbigen Metaphern beschreiben.
Siehe, meine Freundin, du bist schön. Siehe, schön bist du. Deine Lippen sind wie eine scharlachfarbene Schnur und dein Mund ist lieblich. Von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Honig und Milch sind unter deiner Zunge. Seine Lippen sind wie Lotusblüten, die von fließender Myrrhe triefen. Sein Mund ist voll Süße und alles an ihm ist lieblich. So ist mein Freund. So ist mein Geliebter, ihr Töchter Jerusalems.
Die Rezeptionsgeschichte des Hoheliedes zeigt jedoch eine bemerkenswerte Entwicklung. Der offensichtlich erotische Charakter des Textes wird schon sehr früh durch allegorische Deutungen überlagert. Und dies gilt sowohl für die rabbinische als auch für die christliche Tradition. Exegeten wie Rabbi Akiba, der Begründer der klassischen rabbinischen Schriftauslegung, oder Origenes, einer der bedeutendsten Theologen der frühen Christenheit, lesen das Hohelied als Allegorie. Sie sehen darin eine geistliche Liebesbeziehung zwischen Gott und Israel oder zwischen Christus und der Kirche. Und diese Deutungslinie prägt auch die christliche Mystik. Hier wird der Kuss zum Bild innerlich erfahrener Gottesnähe des einzelnen Gläubigen. Erst die moderne Bibelwissenschaft hat wieder den Blick für die unmittelbare sinnliche Bedeutung des Hoheliedes geschärft und gezeigt, wie sehr die allegorischen Deutungen den ursprünglichen Charakter dieser einzigartigen biblischen Liebeslyrik überdeckt hatten. Neben der reichen Tradition positiver Kussdeutungen steht als negatives Gegenbild der Judaskuss. Auch er wird in der christlichen Rezeptionsgeschichte eine gewichtige Rolle spielen. Nur die drei synoptischen Evangelisten Markus, Matthäus und Lukas berichten von der unheimlichen Szenerie in der Dunkelheit des Ölbergs.
Und alsbald, während er noch redete, kam herzu Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine Schar mit Schwertern und mit Stangen von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und Ältesten. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift und führt ihn sicher ab. Und als er kam, trat er alsbald zu ihm und sprach: Rabbi, und küsste ihn. Die aber legten Hand an und ergriffen ihn.
In der Verkehrung der Freundschafts- und Liebesgeste zum Zeichen des Verrats wird die Abgründigkeit des menschlichen Vertrauensbruchs in ihrer ganzen Dramatik zum Ausdruck gebracht. In diesem Sinne ist Judaskuss auch im allgemeinen Sprachgebrauch noch immer ein Synonym für heimtückischen Verrat. Nicht selten trägt die Verurteilung des Judas in spätantiker oder mittelalterlicher Auslegung auch einen antijudaistischen Unterton. Der Verräter wird dann nicht nur als Einzelperson, sondern als Verkörperung des angeblich ungläubigen Judentums gelesen und sein Kuss damit zur Chiffre für den angeblichen Verrat Israels an Christus stilisiert. Auch wenn diese Deutung nicht immer offen ausgesprochen wurde, trug die in ihr angelegte Haltung über Jahrhunderte hinweg dazu bei, ein Klima der Gewaltbereitschaft gegenüber jüdischen Gemeinden zu begünstigen. In jüngerer Zeit ist die Figur des Judas verstärkt einer differenzierteren Betrachtung unterzogen worden. Er wird nicht mehr zuerst als Verräter, sondern als tragische, ambivalente oder gar missverstandene Gestalt verstanden. Besonders in der Literatur dient Judas zunehmend als Projektionsfläche für Fragen nach Loyalität, Zweifel und Opferbereitschaft. Ein eindrucksvolles Beispiel bietet der 2015 auf Deutsch erschienene Roman Judas von Amos Oz.
Als die Gesandten der Priesterschaft und die Tempelwächter kamen, um Jesus gefangen zu nehmen, erschraken die Jünger. Sie fürchteten um ihr Leben und flohen in alle Richtungen. Nur Judas blieb bei ihm. Vielleicht küsste er Jesus, um ihm Mut zu machen. Vielleicht ging er auch mit den Wachen zu dem Ort, zu dem sie seinen Lehrer brachten.
Der vielfach preisgekrönte israelische Autor entwickelt das Bild eines Judas, der aus einem radikalen Glauben an die messianische Sendung Jesu handelt. Der scheinbare Verrat wird hier zu einem paradoxen Akt der Treue, eine Grenzbewegung zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Wie auch immer, der Kuss ist eine Geste zwischen Anziehung und Abgrund. Er kann verbinden und verraten, aufrichten oder zu Fall bringen. In der langen Geschichte seiner Bedeutungen spiegelt sich die ganze Ambivalenz menschlicher Nähe, von der zärtlichen Berührung im Hohelied bis zur maskierten Täuschung des Judas auf dem Ölberg. Was ihn so besonders macht, ist sein Zwischenstatus. Er ist körperlich und doch symbolisch, alltäglich und doch mit Bedeutungen aufgeladen. Er verlangt Nähe und ist darin doch nie eindeutig. Gerade im religiösen Kontext verdichtet sich in ihm die Spannung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, zwischen Intimität und Ritus, zwischen Vertrauen und Schuld. So wurde der Kuss im Lauf der Geschichte zum Gegenstand theologischer Deutungen, als Friedens- und Versöhnungszeichen, als Allegorie der Gottesliebe, als Symbol der Erlösung und zugleich als Warnung vor Scheinheiligkeit. Immer bleibt er ein menschlicher Ausdruck mit offenem Ausgang. Vielleicht liegt seine bleibende Bedeutung gerade darin, dass sich in ihm die ganze Fragilität menschlicher Beziehungen zeigt. Und der Wunsch, sie dennoch zu wagen. Selbst dann, wenn ein Kuss misslingt, unbeholfen ausfällt oder sich im Bühnenlicht der Weltöffentlichkeit entblößt, verrät er, was wir suchen. Nähe, Annahme, Verbundenheit, Liebe, in der Hoffnung, dass sie trägt.
Zwischen Judaskuss und Liebessiegel, über die intimste aller öffentlichen Gesten. Sie hörten eine Sendung von Stefan Lüttich. Es sprachen Henning Hartmann und Stefan Wiefel. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen Kirchgang im Sommer, was Touristen in alten Sakralbauten suchen und erleben.
NDR Kultur.